Ich mache heute eine Pause mit Epheserauslegung und ich werde diese nächsten ein, zwei Male noch mich einem anderen Thema widmen. Stellt euch einmal vor, Kinder, ihr seid in der Klasse, wartet auf den Lehrer und da kommt ein Lehrer in der Vertretungsstunde, den ihr aber auch in einem anderen Fach habt. Und dann sagt der Lehrer zu euch: Fürchtet euch nicht, Kinder. Ich bin heute gekommen, um euch zu prüfen, damit die Furcht vor mir euch immer vor Augen steht. Fürchtet euch nicht. Das würde für euch bittere Ironie sein, stimmt's? Oder in eine neue Klasse kommt ein neuer Schüler, der bemerkt, dass dort eine Furcht vor einem Lehrer besteht. Und er fragt: Warum fürchtet ihr euch denn vor dem Lehrer? Da sagen die Klasse zu ihm: Weil er uns immer alle unsere Fehler vergibt und überhaupt nicht nachtragend ist. Ich kann mir vorstellen, dass der Neue in der Klasse erst nicht so recht weiß, welche Sprache er spricht. Oder eine Lehrerin bemerkt, dass ihr euch auf die nächste Stunde beim bestimmten Lehrer freut. Und dann fragt sie euch: Warum freut ihr euch denn so sehr auf den Unterricht bei diesem Lehrer? Und dann sagt ihr zu der Lehrerin: Weil wir ihn fürchten. Also ich verspreche euch, die Welt um euch herum kommt dann nicht mehr klar, wenn ihr in einer solchen Klasse sein würdet. Was ich euch jetzt aber ins Klassenzimmer übersetzt habe, sind Bibelverse. Bibelverse, die genau das aussagen, nur eben nicht von Schüler dem Lehrer gegenüber, sondern von Gläubigen Gott gegenüber. Und genau dann ist auch diese Frage, die ich vom Lehrer gestellt habe oder von dem Neuen in der Klasse, dass er sich irgendwann fragt: Welche Sprache sprecht ihr? Was bedeutet Gottesfurcht? Und es geht heute um Gottesfurcht. Es ist keine Auslegungspredigt, wie ihr die in den letzten Jahren eigentlich gewohnt seid, dass wir einen Bibeltext nehmen und ihn dann von allen Seiten auslegen, sondern es ist heute eher eine thematische Predigt und ich werde sehr viele Bibelstellen zu diesem Thema sagen. Aber ich möchte zwei wesentliche Bibelstellen, die uns als Grundlage dienen, am Anfang vorlesen. Und zwar nehme ich einmal die erste Bibelstelle aus 2. Mose 20, 20. Im Zusammenhang geht es hier darum, dass Gott Israel aus Ägypten rausgeführt hat. Und am Berg Sinai angekommen, will Gott jetzt mit dem Volk Israel einen Bund schließen. Und zu dieser Bundesvereinbarung, wobei wir heute in der Regel von einem Vertrag sprechen, wenn zwei Parteien einen Vertrag schließen oder einen Bund schließen, in dieser Bundesvereinbarung gibt Gott dem Volk ein Gesetz. Aber er macht das nicht einfach nur so, dass er ihnen ein Papier vorlegt und das Volk soll sagen: Ja, machen wir, sondern er macht das in einer sehr eindrucksvollen Art und Weise. Also eine Zeremonie, die es nicht wieder gab auf dieser Erde. Er befiehlt dem ganzen Volk, an den Fuß des Berges zu gehen. Und als er dann nach 3 Tagen Vorbereitungszeit auf den Berg kam, kamen dunkle Wolken runter, es blitzte, es donnerte, ein Posaunenschall in einer Art und Weise, dass das Volk sich fürchtete. Und sie sagten zu Mose: Rede du mit Gott, alles, was er sagt, wollen wir tun, aber wir wollen nicht mit ihm reden, sonst müssen wir sterben. Und dann sagt Mose ihnen Folgendes. Mose aber sprach zum Volk, 2. Mose 20, 20: Fürchtet euch nicht. Ja, das Volk hatte Furcht, es hatte Angst in dieser ganzen Situation, so wie wir in einem schlimmen Unwetter Angst haben. Aber Mose sagte zu dem Volk: Fürchtet euch nicht, denn Gott ist gekommen, um euch zu prüfen und damit die Furcht vor ihm euch vor Augen sei, damit ihr nicht sündigt. Ist das nicht seltsam? Dass Gott sagt: Fürchtet euch nicht, damit die Furcht vor mir euch immer vor Augen steht. Da passt was nicht ganz in unserem Empfinden. Oder? Und ich mache jetzt einen großen Schlag. in 2. Korinther hinein. Aber bitte vergesst den letzten Satz nicht von diesem Vers. Warum sollte die Furcht Gottes Ihnen immer vor Augen stehen? Damit Sie nicht sündigen. Und nun schaut, was Paulus dazu sagt. In 2. Korinther 7,1, da reiht er eine Menge von Dingen auf, in dem Kapitel davor, was sie an Verheißungen haben und eine Zusicherung Gottes, dass er mit ihnen sein wird, dass er ihnen helfen wird, aber auch zu einem heiligen Leben aufruft. Und dann schreibt er Folgendes: Weil wir nun diese Verheißung haben, Geliebte, so wollen wir uns reinigen von aller Befleckung des Fleisches und des Geistes zur Vollendung der Heiligkeit. Ja, zur Vollendung der Heiligkeit. Und worin wird die Heiligung vollkommen gemacht? Also vollendet in Heiligkeit? In Gottesfurcht. Zur Vollendung der Heiligkeit in Gottesfurcht. Wenn Gott wollte, dass damals der Eindruck unwiderruflich in die Herzen der Israeliten sich einbrannte, wie er ihnen das Gesetz gab, damit sie ja nicht sündigten und die Furcht vor Gott ihnen immer vor Augen stand. Wenn Paulus sagt, die Gottesfurcht ist die Vollendung der Heiligung, mit anderen Worten, wenn du vollkommen Gott fürchtest, wirst du vollkommen heilig sein, dann muss Gottesfurcht etwas überaus Wichtiges und Zentrales sein. Das sind zwei repräsentative Bibelstellen aus jedem Testament einmal ein. Und wenn das so ist, dann habe ich heute zwei Fragen, die ich beantworten möchte. Die erste Frage, die wir klären müssen, ist: Was ist Gottesfurcht überhaupt? Und die zweite Frage ist: Wie kann ich in der Gottesfurcht wachsen? Nun lass uns zum ersten Punkt übergehen. Was ist Gottesfurcht? Ist mit Gottesfurcht Ehrfurcht gemeint? Nun, ich denke, Ehrfurcht spielt rein, ist mit sozusagen ein Teilbereich der Gottesfurcht. Aber das ist zu kurz. Ich möchte erstmal in einigen Punkten aufzählen, was Gottesfurcht nicht ist. Das Problem, das wir hier haben, also vielfach wird es, weil eben das Wort Furcht in unserem Sprachgebrauch irreführend ist und wir dadurch nicht das verstehen, was damals ein Hebräer unter dem Wort Gottesfurcht verstehen sollte, wird oft in den Übersetzungen Ehrfurcht übersetzt. Aber Ehrfurcht trifft es eben auch nicht ganz. Ich will also jetzt erstmal ein paar Dinge aufzählen, die uns sagen, was Gottesfurcht nicht ist. Und ich werde auch jeweils Bibelstellen dazu lesen. Und ich will euch danach mehrere Dinge aufzählen, was Gottesfurcht ist, also sozusagen Charaktereigenschaften von Gottesfurcht oder Ansichtsseiten von Gottesfurcht. Sie ist sehr vielfältig. Und dann wollen wir natürlich zusammenfassen, was Gottesfurcht ist, und dann zum zweiten Punkt gehen. Zum ersten einmal ist Gottesfurcht nicht Angst vor einer Strafe haben. Als Gott Israel sagte, ich bin hier auf den Berg runtergekommen in einer beeindruckenden Art und Weise, damit die Furcht vor Gott euch immer vor Augen steht und ihr nicht sündigt, hat er nicht gemeint, Israel sollte immer an die möglichen Strafen denken. Deswegen sagt er, fürchtet euch nicht, es gibt keinen Grund, jetzt Angst zu haben vor irgendeiner möglichen Strafe, wenn sie ihn fürchten würden. Lasst uns das ein bisschen auseinanderdröseln. In 1. Johannes 4,18 heißt es, Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Denn die Furcht hat mit Strafe zu tun. Wer sich nun fürchtet, ist nicht vollkommen geworden in der Liebe. Furcht vor Strafe hat nichts mit Gottesfurcht zu tun. Man kann vielleicht sagen, es ist nicht kilometerweit davon entfernt, denn wenn wir einen ganz kurzen Dreher machen, dann sagen wir, derjenige, der nicht gerettet ist, der hat durchaus wohl die Strafe von Gott zu fürchten, den ewigen Tod in der Verdammnis. Der hat Grund, Angst zu haben. Aber wer zur Liebe Gottes gekommen ist, hat keinen Grund, Angst vor einer Strafe zu haben. Und somit ist Gottes Furcht, die Furcht des Herrn, nicht Angst vor einer Strafe haben. Gut, ein Stückchen näher vielleicht der Antwort. Gottes Furcht ist nicht Angst vor Gott zu haben. Ja, Mose, also das Volk kommt runter auf den, Gott kommt auf den Berg Sinai runter, das ganze Volk fürchtet sich, Gott kommt, wir können in seiner Gegenwart nicht überleben. Und dann sagt Mose, fürchtet euch nicht. Gott wollte durchaus, dass Gottes Furcht immer vor ihren Augen steht, aber Gottes Furcht hat nichts damit zu tun, dass man sich vor der Gegenwart Gottes fürchtet oder vor Gott selbst fürchtet. Er sagt, fürchtet euch nicht. Mit anderen Worten, die, die Gottes Furcht haben, die werden vor Gott keine Angst haben. Wenn wir sagen, die, die Gottes Furcht haben, haben vor Gott keine Angst, jetzt könnte ich das Deutsch auch nochmal anders ausdrücken, um ein bisschen mehr Verwirrung zu stiften. Die, die Gottes Furcht haben, werden Gott nicht fürchten. Jetzt sehen wir auch selbst bei uns im Deutschen, kann man ein Wort unterschiedlich gebrauchen, je nachdem, wie man es stellt, kann es eine andere Nuance, also einen anderen Bedeutungsschwenk haben. Und jetzt müssen wir eben aus der Bibel herausfinden, wie wird dieses Wort Gottesfurcht gebraucht, wenn es also Furcht des Herrn ist oder Gottesfurcht, damit wir ein Gefühl dafür bekommen, was Gottesfurcht ist. Also die, die Gott fürchten, haben keine Angst vor Gott. Die, die Gott fürchten, haben keine Angst vor Strafe. Das nächste, was Gottesfurcht nicht ist, ist die Angst davor, Gott zu missfallen. Vielfach wird Gottesfurcht als etwas angesehen, und so habe ich es auch seit meiner Jugendzeit eigentlich mehr oder weniger ein Gefühl gehabt, so auch von dem einen oder anderen Bruder immer gehört. Gottesfurcht ist eine Art Furcht davor, mit der Übertretung seiner Gebote Gott zu missfallen oder ihm weh zu tun. Dies wäre eine Furcht zu sündigen aus Liebe zu Gott. Weil wir Gott lieben, fürchten wir uns zu sündigen oder haben Angst davor, wir wollen um jeden Preis vermeiden, ein Gebot zu übertreten. Nicht, weil wir die Strafe fürchten, sondern weil wir Gott lieben. Und ich denke, dass die wahre Bedeutung von Gottes Furcht ein bisschen anders ist. Vielleicht kommt dies einen Schritt näher, aber letztlich wird es dann doch vorbeigehen. Schaut mal in Psalm 112, Vers 1. Oder wenn jemand etwas zum Schreiben hat, kann er sich gerne diese Bibelstellen alle aufschreiben und zu Hause nochmal durchlesen. In Psalm 112, Vers 1. Psalmen eignen sich übrigens sehr gut dazu, Gottesfurcht zu studieren, weil sie die Gottesfurcht immer wieder in verschiedene andere Szenen hineinsetzen, die uns helfen, ein Gefühl für dieses Wort Gottesfurcht zu bekommen. So, in Psalm 112, Vers 1 beginnt der Dichter so: Halleluja! Wohl dem, der den Herrn fürchtet, der große Freude hat an seinen Geboten. Ihr kennt vielleicht schon diese dichterische Form der Parallelismen im Jüdischen. Also man sagt die gleiche Sache mit verschiedenen Worten. Und dann würde das heißen, der den Herrn fürchtet, der hat große Freude an den Geboten des Herrn. Wenn wir jetzt sagen, die Furcht Gottes ist aus Liebe zu Gott, fürchten wir, seine Gebote zu übertreten und ihm dadurch zu missfallen, dann ist das nicht ein Erfüllen der Gebote mit Freuden. Es ist vielleicht ein bereitwilliges Erfüllen, weil wir wissen, dass Gott das so will, und wenn wir Gott lieben, dann tun wir es eben. Aber es ist nicht ein Erfüllen der Gebote mit Freude. Denn wer die Gebote Gottes mit Freuden erfüllt, der hat nicht Angst, er könnte auf einmal ein Gebot übertreten und damit Gott missfallen. Denn er tut seine Freude. Das heißt hier also nicht, derjenige, der den Herrn fürchtet und seine Gebote widerwillig oder mit äußerer Form tut, oder dass er sich fürchtet, Gottes Gebote zu übertreten oder zu missfallen, sondern wer den Herrn fürchtet, der hat Freude an den Geboten des Herrn. Und in Psalm 130, Vers 4, da heißt es, bei dir ist die Vergebung, damit man dich fürchtet. Vergebung, damit man dich fürchtet. Und man würde sagen, ich fürchte Gott, weil er mir vergeben hat. Gut, ich habe ein paar Dinge genannt, was Gottes Furcht nicht ist. Was ist Gottes Furcht denn dann nun? Schauen wir nochmal in 1. Johannes 4, Vers 18 hinein. Gottes Furcht ist das Gegenteil von Angst haben. Ja, Johannes sagt ganz klar, dass in der vollkommenen Liebe keine Angst da ist. Denn Furcht hat mit Strafe zu tun. Also wenn wir Angst vor Strafe haben, dann ist da keine Liebe. Die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus, so heißt es dort in Johannes. Sie treibt die Furcht aus. Also ist Gottes Furcht das Gegenteil von Angst vor Gott haben oder vor Strafe. Da kann man das Wort Freude schon mehr hineinbringen. Freude, dass man nicht bestraft wird. Michael Reeves, von dessen Vortrag ich übrigens sehr vieles habe und der mir sehr dabei geholfen hat, die Furcht Gottes zu verstehen, sagt Folgendes: Gottes Furcht ist das Herz wahrer Heiligkeit. Und nach John Owen zufolge, ist ein sehr bekannter Puritaner, ist mit Gottes Furcht unsere ganze Gottesanbetung gemeint, aller Gehorsam, den wir Gott schuldig sind. Gottesfurcht bedeutet, mit seinem Herzen an Gott hängen. Ich möchte euch bitten, nochmal Jeremia aufzuschlagen. Jeremia 32. Und zwar geht es in Jeremia 32, 33 und Umgebung um den neuen Bund. Gott stellt fest, dass die Leute den alten Bund, das Gesetz vom Berg Sinai, nicht halten konnten. Zwar hat Gott eine sehr beeindruckende Art und Weise, also beeindruckende Zeremonie gemacht, damit das Volk Gottes für immer und ewig diese Gottesfurcht vor Augen hat und nicht vor Gott Angst haben muss. Wegen der guten Gesetze und des wunderbaren Lebens, das daraus heraus folgt. Aber das Volk konnte diese Gesetze beim besten Willen nicht befolgen. Und nun hat Gott gesagt, ich mache einen neuen Bund. Einen neuen Bund, wo ich diese Gebote nicht auf Stein schreibe, sondern in die Herzen der Menschen hineinlege. Und obwohl Gott alles ihm Mögliche getan hat, um den Menschen zu beeindrucken, damit sie Gottesfurcht haben am Berg Sinai, und sie haben keine Gottesfurcht gehabt, und deswegen hat Gott auch für den neuen Bund der Gottesfurcht einen besonderen Platz gegeben. Nicht nur ein neues Herz und die Gebote in ihr Herz gegeben. Lest mit mir einmal Jeremia 32, Vers 40. Ich will einen ewigen Bund mit ihnen schließen, dass ich nicht von ihnen ablassen will, ihnen wohlzutun. Und ich werde die Furcht vor mir in ihr Herz geben, damit sie nicht mehr von mir abweichen. Hier ist die Gottesfurcht wieder mit einem Nicht-Abweichen von Gott verbunden und mit einem Wohltun Gottes. Also, Gottesfurcht ist eine explizite Segnung des neuen Bundes. Sie ist also das Element, das dafür sorgt, dass wir nicht von Gott abweichen, dass wir ausharren, dass wir bei Gott bleiben. Also ist Gottesfurcht nicht etwas, was uns durch Schrecken vor etwas wegtreibt, denn wovor wir Angst haben, davor laufen wir eher weg. Sondern Gottesfurcht ist eher das, was uns bei Gott hält. Es muss also irgendetwas in der Beziehung zwischen Gott und Menschen sein, was uns ihm ganz nahe hält. Entsprechend hat Gottesfurcht nicht einfach nur mit einem Art Gefühl zu tun, sondern es geht tiefer als ein Gefühl und es ist eine Beziehung. Es hat mit einer Beziehung zu tun. Gottesfurcht bedeutet starkes Vertrauen. Außer dem Psalmen sind auch die Sprüche ein gutes Buch, um die verschiedenen Facetten der Gottesfurcht zu sehen. Es heißt nämlich in Sprüche 14,26, in der Furcht des Herrn liegt starkes Vertrauen. Er wird auch seinen Kindern eine Zuflucht sein. Sprich, wenn du Gott fürchtest, wirkt sich das in einem derart starken Vertrauen auf Gott aus, dass selbst deine Kinder in deinem Vertrauen zu Gott eine Zuflucht sehen. Das ist Gottesfurcht. Oder Sprüche 14,27, der nächste Vers: Gottesfurcht ist eine Quelle des Lebens. Das nächste, was Gottesfurcht ist, was Gottesfurcht bedeutet, ist, Gott mit jauchzender Freude anzubeten. Hört euch mal den Anfang vom Psalm 47. Dieser Psalm hat in der Betrachtung in unserer Familienandacht für gewisse Fröhlichkeit gesorgt. Klatscht in die Hände, ihr Völker alle. Jauchzt Gott zu mit fröhlichem Schall. Ich hätte vielleicht ein bisschen Schwierigkeiten, wenn wir jetzt anfangen würden, beim Singen alle in unsere Hände zu klatschen und Gott zuzujauchzen mit fröhlichem Schall. Ich könnte jetzt aber auch nicht die Christen verurteilen, die das tatsächlich tun. Warum sollen wir denn mit Klatschen und mit fröhlichem Jauchzen Gott zusingen? Es gibt eine Begründung in diesem Psalm, die heißt: Denn der Herr, der Höchste, ist zu fürchten. Bejubelt ihr derart jemanden, der zu fürchten ist? Also ich meine im Sinne, dass ihr vor dem Angst haben müsst. Also Gottesfurcht, Gott, der zu fürchten ist, also dem wir die Gottesfurcht entgegenbringen, bewirkt eine jauchzende, freudige Anbetung. Oder in 2. Mose 15,11, ein Lied, das Mose dichtet und sagt, also als sie aus dem Roten Meer gegangen sind und die Ägypter da begraben wurden: Wer ist dir gleich unter den Göttern, o Herr? Wer ist dir gleich, herrlich in Heiligkeit, furchtgebietet in Ruhmestaten, wundervollbringend? Eine Anbetung von Mose an Gott, als er sie so errettet hat, und mittendrin sagt er furchtgebietend, furchteinflößend. Gottesfurcht bedeutet als weiteres, an Gottes Willen Freude zu haben, nicht Gottes Willen zu tun. Das ist wieder ein Satz zu kurz gesprungen. Gottesfurcht bedeutet, an Gottes Willen Freude zu haben, so wie wir es im Psalm 112,1 lasen. Ja, wohl dem, der den Herrn fürchtet, der große Freude an seinen Geboten hat. Gottesfurcht bedeutet, das Böse zu hassen, Sprüche 8,13. Die Furcht des Herrn bedeutet, das Böse zu hassen. Das steht dort so klar, was das bedeutet. Da braucht man keine Übersetzung für. Auslegung, meinte ich. Durch Gnade und Wahrheit wird Schuld gesühnt und durch die Furcht des Herrn weicht man vom Bösen, Sprüche 16,6. Gottesfurcht wird sogar mit dem Wort Gottes gleichgesetzt. Sie wird als Wort Gottes bezeichnet. In Psalm 19, Vers 9 bis 10 werden viele Parallelen zu dem geschrieben, was das Wort Gottes ist. Also befiehlt dem Herrn, die Befehle des Herrn sind richtig, denn sie erfreuen das Herz. Das Gebot des Herrn ist lauter, es erleuchtet die Augen. Die Bestimmungen des Herrn sind Wahrheit, sie sind allesamt gerecht. Und mittendrin, das habe ich jetzt ausgelassen, steht, die Furcht des Herrn ist rein, sie bleibt in Ewigkeit. Hier könnte man genauso gut sagen, das Wort Gottes ist die Furcht des Herrn. Oder umgekehrt, die Furcht des Herrn ist das Wort Gottes. Ich hatte schon gesagt, dass die Furcht des Herrn explizit ein Segen des neuen Bundes ist. Aus dieser Verheißung, die Gott dem Volk Israel damals gegeben hat, dass sie eine Gottesfurcht ins Herz hineingelegt bekommen werden, damit sie nicht wieder von ihm weggehen, können wir entnehmen, dass Gottesfurcht tiefer geht als das Verhalten der Menschen. Das Verhalten kann man noch in gewisser Weise versuchen zu biegen mit Gesetzen. Und genau so lesen wir in der Regel die Gesetze Gottes. Da wird Verhalten gebogen. Du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst Vater und Mutter ehren, du sollst nicht begehren, was dein Nächster hat, du sollst nicht falsches Zeugnis sagen, du sollst keine Götter haben. Und es gibt so ein paar solcher Gesetze, und wir denken so in dieser Art und Weise, ich habe eine Art, wie ich leben möchte, und die Gesetze, die sagen mir, wo es nicht gut wäre zu leben, sie formen mein Verhalten. Aber Gottes Furcht geht tiefer als das Verhalten. Gottes Furcht spielt sich im Inneren deines Herzens ab und es formt dein Verhalten. Das heißt, Gottes Furcht ist ein Kern in deinem Herzen, in deinem tiefsten Inneren, deines Daseins, deines Bewusstseins, deines Ich-Seins, das dein Verhalten formt. Sprich, wenn du Gottes Furcht hast, tust du die Gebote Gottes, weil sie deinem Verhaltenswesen entsprechen. Wenn du keine Gottesfurcht hast, tust du die Gebote Gottes nicht von dir aus. Dann müssen Regeln von außen her, damit du in diesen Wegen hineingebogen wirst. Und unweigerlich wirst du rechts und links hier oder da übertreten. Und das ist das Problem, weshalb Menschen mit Regeln und Geboten ein Problem haben. Oder auch mit Gottes Gebot, weil wir keine Gottesfurcht in unserem Herzen haben. Oder nicht rechte, nicht genügend. Und wie sieht denn die Gottesfurcht in diesem neuen Bund aus? Vielleicht habt ihr eure Bibel noch in Jeremia aufgeschlagen. Gott sagt tatsächlich ein bisschen mehr dazu. In Kapitel 33, da führt er weiter aus, wie das dann sein wird, wenn Gott einen neuen Bund mit Israel schließen wird, was sich dann alles verändern wird, wie sich das auch auf die Heidenvölker auswirken wird. Und unter anderem sagt er Folgendes in Vers 9. Und Jerusalem soll mir zum Freudennamen, zum Lob und zum Schmuck dienen bei allen Völkern der Erde, die von all dem Guten hören werden, das ich ihnen tue. Also die Völker, die werden all das Gute hören, nicht das Schreckliche. Das ist furchtbar, sondern sie werden all das Gute hören, das Gott an Jerusalem tut. Und was werden die Völker dann machen? Nun, diese Art, wie Gott Israel Gutes tun wird und Jerusalem Gutes tun wird zum Beginn des Friedensreiches Gottes hier auf dieser Erde, das wird so gewaltig sein, es wird so immens und beeinflussend sein, dass die Völker, und nun hört, was Gott weiterschreibt, und sie werden erschrecken und erzittern über all das Gute und über all den Frieden, den ich ihr verschaffen will. Könnt ihr euch so etwas vorstellen? Wir können uns jubelnde Freude über Gutes und über Frieden vorstellen. Wir können uns sehr gut vorstellen, dass in einer Region, wo viel Krieg geherrscht hat und endlich Frieden eingekehrt ist, dass die Leute jubelnd auf die Straßen gehen und einen Feiertag oder sogar eine ganze Feierwoche einrichten. Das können wir uns sehr gut vorstellen. Aber könnt ihr euch vorstellen, dass Gott so viel Gutes tun wird, mit so viel Frieden überschütten, dass die Heidenvölker, wenn sie von dem Guten hören, erzittern und Schrecken kriegen? Ich fürchte, dass Gottes Furcht ein wenig über unser Verständnis hinausgeht, weil wir noch nie so viel Gutes von Gott erlebt haben, wegen unserer Abneigung, uns ganz Gott auszuliefern, weil wir immer noch genug für uns selbst behalten wollten und nicht bereit sind, wirklich Gottes ganze Gabe anzunehmen, weil das ja bedeutet, dass wir selbst sterben, Wir können ja nicht uns selbst und Gott in uns leben. Beides geht nicht. Entweder du lebst Gott oder du lebst dich selbst. Aber du kannst nicht beides machen. Und doch versuchen wir irgendwie einen Mittelweg zu finden im Alltag, ohne dass es uns bewusst wird. Und wir erleben das besonders Gute nicht. Aber ich möchte euch zeigen, dass es das gibt. Ich werde jetzt nicht vorgreifen. Hosea 3,5, da heißt es ebenfalls wieder auf das Friedensreich Gottes bezogen, auf das tausendjährige Reich sozusagen, wenn Gott Israel wiederherstellen wird, auch geistlich wiederherstellen wird, nicht nur als Nation, wie wir es jetzt haben. Danach werden die Kinder Israels umkehren und den Herrn, ihren Gott und David, ihren König, suchen. Und sie werden sich bebend zu dem Herrn, zu seiner Güte flüchten am Ende der Tage. Es ist eine Flucht zu dem Herrn hin, zu seiner Güte hin. Und diese Flucht zu der Güte Gottes, Güte ist Nomen von Gut. Güte ist also all das Gute, das Gott an uns tut, ist die Güte Gottes. Und nun, sie flehen bebend dorthin. Es gibt uns ein Bild davon, dass eine gewisse Art von bebender, zitternder Furcht mit Schönheit und Freude und Glück verbunden ist. Ohne Angst und doch mit etwas Bebenden im Herzen, was man als Furcht bezeichnen kann. Furcht ohne Angst. Bevor ich das in ein paar Sätzen nochmal zusammenfasse, will ich einen Blick auf das Leben von Jesus werfen. Jesus hatte Gottesfurcht. Und das ist nicht etwas, was die Evangelien uns sehr offensichtlich darlegen. Deswegen kann man da auch sehr schnell vorbeilesen. Aber das Leben Jesu spiegelt echte, vollkommene Gottesfurcht wider. Und woher weiß ich, dass Jesus Gottesfurcht hatte? Und zum einen, Lukas schreibt uns, dass er als Kind, als junger, ja, Beginn der Jugendlicher, in der Weisheit wuchs, in Weisheit zunahm. Aber Weisheit gibt es nicht ohne Gottesfurcht. Gottesfurcht ist der Anfang der Weisheit, genauso wie Gottesfurcht der Anfang der Erkenntnis ist. Und in Jesaja 11, Vers 3, das werde ich auch mal aufschlagen, in Jesaja 11, Vers 3, wird über den Messias vorhergesagt und einige Eigenschaften von ihm. Und nun schreibt Jesaja Folgendes über den Messias und über seine Herrschaft. Ab Vers 2 werde ich lesen: Auf ihm ruht der Geist des Herrn, der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rats und der Kraft, der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn. Und nun hört weiter, Vers 3, und er, also dieser Messias, wird sein Wohlgefallen haben an der Furcht des Herrn. Das wird von Jesus geschrieben, denn Jesus ist der Messias. Jesus wird sein Wohlgefallen haben an der Furcht des Herrn. Jesus hatte mit Sicherheit nichts über Strafe zu fürchten. Seine Beziehung zu seinem Vater war derart persönlich und kindlich und vollkommen mit Gutem besetzt, dass wir in unserem Sprachgebrauch niemals auf die Idee kämen, dort wäre eine Spur von Furcht mit drin. Und dennoch liegt auf Jesus der Geist der Furcht und sein Wohlgefallen wird er daran haben, den Herrn zu fürchten, seinen Vater, Gott, seinen Vater zu fürchten. Reeves sagt dazu, der Geist, der auf ihm ruht, ist der Geist der Furcht des Herrn. Und dieses kindhafte Furcht eines Sohnes gehört zu Jesu angenehmer Verehrung seines Vaters. Also diese kindhafte Furcht, die er als Sohn seinem Vater gegenüber hat, hat die Anbetung Jesu an seinen Vater, die Verehrung an seinen Vater angenehm gemacht. Ja, so sagt Reeves weiter dazu, sie ist sogar die emotionale Spitze dieser Verehrung. Was Reeves hier sagt und wie er das interpretiert, und ich denke, er hat recht, ist, dass die Gottesfurcht in der Verehrung Gottes, die emotionale, also gefühlsmäßige, äußerste Spitze dessen ist, was wir in der Verehrung Gottes empfinden können. Diese Furcht Gottes. Nun, ich will versuchen, mit einigen Worten zusammenzufassen, was Gottesfurcht bedeutet. Die Gottesfurcht ist, so sagt Reeves auch, die Definition der wahren Liebe, die der Gläubige für Gott empfindet. Es ist Liebe zu Gott als Gott. Also nicht, ich liebe Gott, weil er mir die Sünden vergeben hat, obwohl das auch eine Rolle spielt. Und es ist nicht nur eine Liebe zu Gott, weil er mich führt und weil er mich ermutigt, obwohl das alles natürlich auch stimmt. Sondern die höchste Form der Liebe ist, ich liebe jemanden um seiner selbst willen. Einfach nur, weil er Gott ist. Weil er mein Schöpfer ist. Weil er ist. Deswegen liebe ich ihn. Weil er das ist, was er ist. Und das ist die höchste Form der Liebe und das ist Gottesfurcht. Reeves sagt weiter, rechte Gottesfurcht nimmt teil an der furchtsamen Freude des Gottessohnes an seinem Vater. Das heißt, wenn wir Gott fürchten, nehmen wir teil an seiner kindlichen, furchtsamen Freude des Gottessohnes an seinem Vater, die er gehabt hat. Es ist diese Haltung der Bewunderung, die ein Kind vor seinem Vater hat. Nun, lass uns das mal als Illustration verwenden. Und es fiel mir wirklich schwer, eine Illustration, ein Bild zu finden, wie ich euch diese Furcht, die wir schwer erleben oder vielleicht noch kaum richtig erlebt haben, einmal plastisch vor Augen zu führen. Nun, könnt ihr euch vorstellen, wie ein Kind mit begeisterter Erwartung etwas erwartet. Ich weiß, diese Tür muss ich aufmachen und da im Zimmer ist ein ganz großartiges Geschenk oder da ist jemand, den ich sehr erwartet habe und ihr kennt vielleicht die Kinder, die jubeln und springen. Ich traue mich nicht, sie sind voller Freude, aber sie trauen sich nicht, die Tür aufzumachen. Kennt ihr das? Oder könnt ihr euch das vorstellen? Das ist so etwas wie Furcht voller Freude, eine freudige Furcht, oder ein Erzittern, ein sich nicht trauen, etwas zu tun, obwohl sie eigentlich voller Freude sind und natürlich das, genau das tun wollen. Und das würde eine Täuschung sein, wenn man dem Kind sagt, okay, wenn du dich nicht traust, dann bleibt die Tür verschlossen. Das Kind wird irgendwann die Tür aufmachen und reingehen. Vielleicht ist das so ein bisschen ein Bild von dem. Oder es ist eine zweite Strophe aus dem Lied von John Newton, Amazing Grace, und da schreibt er folgende Worte in der zweiten Strophe. Es war Gnade, also vielleicht kurz zurück. John Newton war ein schlimmer Mann, der viele Menschenleben auf dem Gewissen hat, weil er als Sklavenhändler auch sehr brutal die Sklaven behandelt hat. Und er hat sich tatsächlich bekehrt, wurde ein hingegebener Diener Gottes in dem Rahmen, wie er das konnte. Und er hat ein Lied geschrieben, das bis heute eines der bekanntesten Lieder schlechthin ist. Vielleicht sogar das bekannteste schlechthin, weiß ich nicht. Aber das ist so sehr dieses Lied bekannt. Es hat so weite Kreise gezogen, dass wenig Lieder mit ihm konkurrieren können. Und da hat er in seiner zweiten Strophe Folgendes geschrieben. Es war Gnade, die mein Herz fürchten lehrt. Und Gnade, die meine Ängste wegnahm. Wie groß öffnete sich mir diese Gnade in der ersten Stunde, als ich glaubte. Und er hat dieses erlebt bei seiner Bekehrung. Dieses auf der einen Seite die ganze Angst weggenommen. Diese Gnade Gottes, die seine ganze Angst weggenommen hat, die Furcht vor dem Verlorengehen in das Gericht zu kommen. Und gleichzeitig war es genau diese Gnade, die sein Herz fürchten lehrte. Aber nicht eine ängstliche Furcht, sondern eben eine Gottesfurcht, wie ich sie gerade versucht habe zu erläutern. Gottesfurcht ist sehr eng mit Gottes Erkenntnis verbunden. Und Michael Reeves sagt dazu, und ich finde das sehr schön zusammengefasst, wir sind dazu geschaffen, Gott so zu erkennen, dass unser Herz ob seiner Schönheit und Pracht, also wegen Gottes Schönheit und Pracht, erzittert, dass wir in unserem Innersten neu gestaltet werden. Also wir sind dazu geschaffen, Gott in einer Art und Weise zu erkennen, dass unser Herz, wenn wir Gottes Schönheit und Pracht sehen, erzittert. Und zwar so eine tiefe Bewegung erfährt, dass wir neu gestaltet werden. Gottesfurcht zeigt, sagt er weiterhin, dass das christusgemäße Leben eine Verwandlung unserer Leidenschaften mit sich bringt, sodass wir sogar anfangen, die Sünde, die wir früher geliebt haben, nicht nur aufzugeben, sondern zu hassen. Was er noch dazu sagte, ist, wenn wir die atemberaubende Schönheit und, Pracht Gottes klar sehen, muss das unser Herz zum Schlagen bringen, zum Jubeln, zum Zittern. Wenn Gottesfurcht etwas so Zentrales und Entscheidendes ist, dann müssen wir die zweite Frage sehr ernst nehmen. Wie kann ich in der Gottesfurcht wachsen? Ich möchte erst einige Dinge aufführen, die wir brauchen. Und dann möchte ich eine Sache aufführen, die wir selbst dazu tun können. Was wir erst einmal brauchen, um in der Gottesfurcht zu wachsen, ist ein neues Herz. Mit deinem Bemühen, ohne dass du ein neues Herz von Gott bekommen hast, brauchst du nicht anfangen. Das Erste, was du brauchst, ist ein neues Herz. Und was wir dann brauchen, ist der Heilige Geist. Luther sagte, wir sollen ein Werk Gottes angenehm sein. Also wie soll ein Werk Gottes angenehm sein? Entschuldigung. Wie soll ein Werk Gott angenehm sein? Also etwas, was wir tun, wie kann das Gott angenehm sein? Wenn es aus einem widerwilligen und trotzigen Herzen hervorkommt. Das Gesetz zu erfüllen bedeutet, sein Werk mit Liebe und Freude zu tun. Und diese Freude und Liebe wird in das Herz gegeben durch den Heiligen Geist. Der Heilige Geist wird nicht gegeben, außer im, mit und durch den Glauben an Jesus Christus. Und Glauben kommt aus Gottes Wort, das Evangelium, welches Christus predigt. Also nur der Heilige Geist kann uns die nötige fundamentale Veränderung in ganz unseren Neigungen und in unseren Wünschen geben, in unserem Wollen. Und er tut das durch das Evangelium. Nun, was wir dann brauchen, ist eine christuszentrierte Predigt, Lieder, allgemein eine christuszentrierte Anbetung Gottes in unserem Leben. Nur das Predigen von Christus kann ein Herz wirklich dazu bewegen, sich nach Gerechtigkeit zu sehnen und Gott zu fürchten mit einer liebenden, zitternden, kindhaften Anbetung. So sagte es Michael Reeves. Nun, das sind Dinge, die wir brauchen. Was kannst du nun aber tun? Wenn du jetzt jemand bist, der ein neues Herz hat, wenn du jemand bist, in dem der Heilige Geist Veränderungen wirkt, und wenn du, jetzt strafe ich ja mich fast und selbst, wenn du jemand bist, der christuszentrierte Predigten hört, und entsprechend prüft die Predigten sowohl von unserer Kanzel als auch das, was ihr anderswo hört, bei anderen Gemeinden oder Internetangeboten. Wenn du das hast und dich auch darum bemühst, christuszentrierte Lieder zu singen, was kannst du tun, um in der Gottesfurcht zu wachsen? Sicherlich kann man diese eine Sache, die ich jetzt nennen möchte, auch in mehrere Unterpunkte einteilen. Aber wenn ihr diesen einen Ratschlag annehmt, könnt ihr es bis an euer Lebensende in der Gottesfurcht wachsen. Und eigentlich reicht dieser eine Ratschlag. Und ihr könnt euch den selbst in allen Lebenssituationen eures Lebens hineinreden, je nachdem, wie euer Leben aussieht. Ein Ratschlag, was ihr jetzt behalten müsst, bevor wir schließen. Eine Sache, die ihr nicht vergessen solltet, bis an euer Lebensende. Um in der Gottesfurcht zu wachsen. Selbst wenn ihr jetzt alles vergesst. Vergesst bitte nicht, dass Gottes Furcht eine liebende Verehrung unseres Gottes ist und wie ihr in der Gottesfurcht wachsen könnt. Christus predigen ist eine wichtige Sache, aber euer Alltag besteht ja nicht nur aus Predigten. Keiner von euch hört 7 Predigten am Tag. Euer Alltag besteht aus vielen, vielen anderen Dingen. Was wir vor allem brauchen, ist ein ungetrübter Blick auf Christus am Kreuz. Luthers erster Vorschlag für Gläubige, die wachsen wollten im Glauben, war folgender. Du musst Christus in dieser Art und Weise in dir selbst fördern. Und jetzt kommt: Der Glaube entspringt und fließt aus dem Blut und den Wunden und dem Tod Christi. Wenn du in diesen siehst, dass Gott dir sowohl wohlgeneigt ist, dass er sogar seinen Sohn für dich gab, dann wendet sich dein Herz willig Gott zu. Vergebung, Errettung ist die beste Voraussetzung, um in der Gottesfurcht zu wachsen, sagte Reeves in seinem Vortrag. So wie der Psalmist im 130. Psalm: Aber bei dir ist Vergebung, damit man dich fürchtet. Das Kreuz ist der Ort schlechthin, an dem wir Gottes Werk für uns und seine Vergebung, seine Gnade sehen und immer wieder sehen können. Und wo wir dadurch in der Gottesfurcht wachsen können. John Bunyan drückt es so aus: Oh, dass ein großer Gott auch ein guter Gott sein würde. Ein guter Gott einem unwürdigen, unwerten Volk, einem Volk, das immerzu bemüht ist, die Augen seiner Herrlichkeit zu reizen. Das sollte uns zum Zittern bringen. Und weiter sagt er: Die Wertschätzung, dass Gott einem schmutzigen Sünder vergeben hat, wird dich zur Freude, aber auch zum Zittern anhalten. Oh, die selige Verwirrung, die dir dann im Gesicht geschrieben stehen wird. Diese Vergebung eines großen Gottes, der gleichzeitig ein guter Gott ist, der dort am Kreuz aus Gnaden dir die Vergebung gegeben hat, das sollte dich zur Freude und zum Zittern gleichermaßen anregen. Das ist Gottesfurcht. Das ist es, warum John Newton damals eben diese Zeilen geschrieben hat und gesagt: An dieser ersten Stunde meines Glaubens, also als er sich bekehrt hat, da hat deine Gnade mich fürchten, dich fürchten gelehrt und gleichzeitig alle Angst genommen. Lass mich zusammenfassen, zum Schluss kommen. Die Gottesfurcht ist die Definition der wahren Liebe, die der Gläubige für Gott empfindet. Es ist Liebe zu Gott als Gott selbst. Die Furcht des Herrn ist die größte Liebe. Sie ist das Aroma des Himmels selbst, sagt Reeves. Und er sagte auch: Rechte Gottesfurcht nimmt teil an der furchtsamen Freude des Gottessohnes an seinem Vater. Es ist diese Haltung der Bewunderung, die ein Kind vor seinem Vater hat, zu seinem guten Vater. Wir sind dazu geschaffen, Gott so zu kennen, dass unsere Herzen ob seiner Schönheit und Pracht erzittern, dass wir in unserem Inneren neu gestaltet werden. Und wenn wir die atemberaubende Schönheit und Pracht Gottes sehen, muss das unser Herz zum Schlagen bringen, zum Jubeln, zum Zittern. Wenn wir uns so sehr an Gott erfreuen, dass wir erbeben und zittern, dann sind wir am himmlischsten. Und um in der Gottesfurcht zu wachsen, lebe mit dem Kreuz im Zentrum deines Lebens. Amen. Lass uns noch einmal aufstehen zum Beten. Allmächtiger Gott, unser himmlischer Vater, unser gnädiger Gott, du bist tatsächlich ein großer Gott und du bist auch ein guter Gott, ein Gott, der einem immer wieder widerspenstigen Volk Vergebung gibt, der auch uns als deine Kinder, wenn wir immer wieder sündigen, Vergebung gibt. Du bist ein Gott, der derart Gutes und Schönes macht und der unser Herz so stark verändert mit einer solchen unverdienten Liebe und Hingabe an uns Menschen, dass es uns eigentlich wirklich nur zum Zittern bringen kann, zu einem jubelnden, furchtsamen, fröhlichen Anbeten mit Zittern und Freude. Ja, es ist manchmal wirklich eine Verwirrung, die uns dann auf dem Gesicht zu geschrieben sein müsste, aber lass uns alle genau das erleben und diese Beziehung mit dir zusammen haben in einer echten, reinen, wahren Gottesfurcht, frei von jeder Art von Angst, sondern einfach ein Erzittern wegen deiner Schönheit, Pracht und Reinheit, dieser Gnade und der Vergebung, die wir haben. Erinnere uns jeden Tag viele Male daran, mit dem Kreuz, mit deiner Vergebung im Zentrum zu leben, dass wir nie davon vergessen, zu keiner Stunde unseres Lebens, dass wir von dieser Vergebung und Gnade leben, dass wir sie so tief in unser ganzes Herz hineinnehmen, dass uns so art verändert, dass wir in zitternder Anbetung freudig deinen Willen tun. Vater, ich bitte dich in Jesu Namen, in uns diese Gottesfurcht zu bewirken und uns zu lehren, was das ist, dass wir das auch nie vergessen. Und selbst wenn wir es mal nicht werden beschreiben können und nicht werden in Worte fassen können, weil dieses Wort uns in unserer Sprache nicht so geläufig ist, aber dass das Gefühl für das, was Gottesfurcht ist, uns niemals aus dem Herzen fällt. Amen.